Heute schauen wir uns den Abschnitt aus der Bergpredigt Matthäus 6, die Verse 19 bis 34 an. Matthäus 6, die Verse 19 bis 34. Und den Abschnitt, den können wir auch überschreiben mit dem Titel von falschen Sicherheiten und lohnendem Investment. Also dieser Titel, der hört sich fast an wie Werbung für irgendeine Bank oder eine Versicherung oder so. Und tatsächlich geht's hier in diesem Abschnitt auch um Werbung für eine Bank, nämlich um die Werbung von der Himmelsbank. Doch etwas ist speziell bei dieser Werbung. Diese Werbung, die will uns nicht übers Ohr hauen und will uns nicht irgendwie ausnehmen, sondern diese Werbung hier aus diesem Text, die beruht zu 100% aus Wahrheit. Wir dürfen dieser Werbung absolut Vertrauen schenken und dürfen uns auf das verlassen, was Jesus hier in diesem Abschnitt zu uns sagt. Matthäus 6, ab Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe sie nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Länge Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Schätze sammeln im Himmel und nicht auf Erden. Diese Aufforderung von Jesus ist kein Verbot, reich zu sein. Diese Aufforderung von Jesus ist auch kein Verbot, Karriere zu machen. Diese Aufforderung sagt nicht aus, dass erfolgreich sein in der Welt etwas Schlechtes wäre. Jesus geht hier Jesus geht es hier bei dieser Aussage um etwas ganz anderes. Nämlich bei Jesus geht es hier um die Frage, wem dienen wir? Dienen wir Gott oder dienen wir dem Geld? Dienen wir dem Mammon? Um diese Frage geht es Jesus. Auch wenn wir reich sind, können wir Gott von ganzem Herzen dienen. Gott dienen, das können wir auch, wenn wir Karriere machen. In der Bibel, da gibt es mehrere Beispiele dafür, dass ganz reiche Menschen Gott von ganzem Herzen gedient haben. Doch wie genau sieht das aus? Was ist der rechte Umgang mit unseren irdischen Schätzen, wenn wir Schätze im Himmel sammeln wollen? Die Antwort darauf sagt uns Jesus selbst hier in den Versen 22 und 23. Auf den ersten Blick ist es vielleicht ein bisschen kompliziert formuliert von Jesus, aber wenn wir uns ein bisschen näher drüber Gedanken machen, wird uns das leicht verständlich. Ich lese nochmal die Verse 22 und 23, da sagt Jesus: Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Das Auge ist ganz klar ein ganz wichtiges Organ von unserem Körper. Mit dem Auge, da nehmen wir nämlich unsere Außenwelt wahr. Klar, mit dem Ohr und mit dem Tastsinn natürlich auch, aber mit dem Auge nehmen wir ganz speziell auch unsere Außenwelt wahr. Deshalb ist die Auge ja auch die Leuchte vom Körper, so sagt das Jesus hier. Und in unserem Sprachgebrauch, da kennen wir das ja auch. Wir kennen die Redewendung, jemanden mit freundlichen Augen anschauen. Oder wir kennen die Redewendung, mit den Augen der Liebe sehen. Oder wir kennen auch den Ausdruck, der böse Blick, einen bösen Blick drauf haben und so weiter. Unsere Augen gelten daher auch ein Stück weit als Spiegel unserer Seele. Und je nachdem, wenn man Leuten in die Augen schaut, kleinen Kindern, wenn man denen in die Augen schaut, wenn sie irgendwas angestellt haben, die können einem fast nicht in die Augen schauen, weil sie wissen, sie haben irgendwas angestellt. Also die Augen sind wie auch ein Spiegel von unserer Seele. Und je nachdem, wie wir auch unsere Welt mit unseren Augen wahrnehmen, lässt das letztendlich auch auf unser Herz schließen. Und genau darum geht's Jesus, wenn er hier das Bild vom Auge und der Leuchte vom Leib redet. Darum geht es letztendlich, dass unsere Augen, auch wie wir unsere Augen gebrauchen, auf unser Herz, auf unser Inneres schließen lässt. Wenn wir jetzt unsere Welt wahrnehmen mit Augen, die immer mehr haben wollen, wenn wir unsere Augen das schöne Auto vom Nachbar sehen und denken, das will ich auch haben, wenn unsere Augen sehen, was für schöne Ferien die Nachbarin gemacht hat, das wird ja schnell geteilt, da auf WhatsApp, auf dem Status wird da schnell geteilt, was für Ferien jemand macht und so, und wir ständig denken, oh, diese Ferien, die würde ich auch gern haben, oder wenn wir sehen, was für ein Erfolg der Bruder im Geschäft hat und wir denken, das will ich auch haben. Also wenn wir die Welt wahrnehmen mit Augen vom Mehr haben wollen, das will ich auch haben, das will ich auch haben. Und wir machen das letztendlich zu unserem Lebensziel. Dann zeigen wir damit, wer unser Herz bestimmt. Nämlich das Streben nach dem Mammon. Also das ist der Zusammenhang zwischen den Augen vom Leib und da dem Schätzesammeln auf Erden. Andererseits können wir natürlich auch Schätze sammeln im Himmel. Das bedeutet für uns, dass wir die Welt wahrnehmen mit den Augen von der Liebe Gottes. Also wenn wir die Welt anschauen mit den Augen von der Liebe Gottes, da schauen wir die Welt mit ganz anderen Augen an. Wir schauen nicht, das will ich haben, jenes will ich haben, sondern da gebrauchen wir unsere Augen in dem Sinne, dass wir einmal schauen, was hat mir Gott alles geschenkt? Was hat Gott mir alles anvertraut an materiellen Gaben, aber auch an Fähigkeiten, die mir Gott mit auf den Lebensweg gegeben hat? Was für ein Beziehungsnetz habe ich? Was hat mir Gott alles anvertraut an materiellen und immateriellen Gaben? Und jetzt machen wir uns Gedanken, und wie kann ich diese Gaben Gottes einsetzen zur Ehre Gottes und zum Segen für meine Mitwelt, für meine Mitmenschen? Wie kann ich Gott in der Welt dienen an den Menschen, die mir Gott quasi in Beziehung gestellt hat? Also wenn wir die Welt mit diesen Augen wahrnehmen, da lässt das darauf schließen, aha, unser Herz hat genau die richtige Einstellung. Wenn wir unseren Fokus auf das Schätzesammeln auf der Erde haben, bedeutet das nicht unbedingt, dass wir reich werden. Also Leute können sich das Ziel setzen, ich will mir Schätze sammeln auf der Erde. Ich möchte reich werden, ich möchte Karriere machen, ich möchte bedeutend werden auf dieser Welt. Und das kann sein, dass man dann auch diese Ziele erreicht, aber es bedeutet nicht unbedingt, dass man tatsächlich auch reich wird und dieses Ziel erreicht. Und ganz zuletzt bedeutet das, dass wenn man diese Ziele erreicht, dann auch ein erfülltes Leben hat. All das, was wir nämlich an irdischen Schätzen uns ansammeln, all das ist vergänglich. Jesus sagt es ganz klar, Diebe können das rauben, und Jesus sagt, die Wertsachen, die können an Wert verlieren, Motten können die schönen Kleider fressen und so weiter. Das, was wir hier auf der Erde uns an Schätzen sammeln können, das ist vergänglich. Und noch etwas müssen wir beachten. Wenn wir zu Reichtum gekommen sind, wenn wir Schätze haben, was machen diese Schätze? Was macht der Reichtum bei uns? Ja, der macht uns Sorgen. Warum macht er uns Sorgen? Der macht uns Sorgen, weil wir uns Gedanken machen müssen, wie kann ich meine Schätze für mich behalten? Wie kann ich die gut absichern? Wie kann ich den Wert erhalten? Wir wissen, alle Wertsachen, die nicht irgendwie unterhalten werden, die verlieren an Wert. Wenn man sich ein schönes Haus kauft und dann lässt man das verlottern, das verliert an Wert. Man muss besorgt sein um sein Haus. Besorgt, man muss sich Sorgen machen, dass eben die Wertsachen abgesichert sind, an Wert erhalten oder Wert vermehrend sind. Und das kostet uns Sorge. Das kostet uns Sorge, die irdischen Schätze. Und wenn das unsere ständige Sorge ist, wie kann ich meinen irdischen Reichtum, wie kann ich die irdischen Schätze gut bewirtschaften, verunmöglicht uns das eins, auch das Gute, was Gott uns gegeben hat, zu genießen. Weil wir sind ständig in der Sorge. Und dabei, wenn Gott uns Reichtum, uns viel Gutes schenkt, da gibt er uns das auch zum Genießen. Und nicht einfach nur, dass wir viel Sorge damit haben. Und wir dürfen das Gute genießen. Aber wenn wir den Fokus drauf haben, uns Schätze zu sammeln, da sind wir ständig besorgt um das, was wir haben, um den Werterhalt und so weiter und so fort. Anstatt, dass wir Gott dafür danken, ihm die Ehre dafür geben, es genießen, aber dann auch einsetzen zur Gottes Ehre und zum Segen für unsere Mitmenschen. Anstatt, dass wir Gott damit mit dem Reichtum dienen, den Gott uns anvertraut hat, dienen wir eben nur dem Mammon. Wir sind besorgt um das. Handkerumme bedeutet Schätze sammeln im Himmel, nicht unbedingt, dass wir arm werden müssen wie eine Kirchenmaus. Schätze sammeln im Himmel und gleichzeitig erfolgreich sein im Beruf und irdisch reich zu werden, das schließt sich nicht unbedingt aus. Nämlich dann schließt sich das nicht aus, wenn wir dabei Diener Gottes bleiben. Wenn wir dabei Diener Gottes bleiben. Wenn wir unseren Beruf und vielleicht auch die Karriere, die man macht, ganz bewusst so versteht, dass wir darin Gott dienen. Es braucht gläubige Menschen in Spitzenpositionen, in der Wirtschaft, in der Politik und so weiter. Das ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Und dann, wenn man in einer Spitzenposition ist, dann muss man natürlich davor Karriere gemacht haben. Und das brauchen wir in unserer Welt, auch gläubige Menschen an Spitzenpositionen. Aber vor allem solche brauchen wir, die sich dabei nicht sich selber dienen, sondern die Gott dienen, die Verantwortung dann auch wahrnehmen vor Gott in ihrer Spitzenposition und Verantwortung tragen für die vielen Menschen, die dann bei ihnen beschäftigt sind. Wenn wir durch unser Verhalten im Beruf den Menschen sichtbar machen, was es bedeutet, ein Diener Gottes zu sein, Gott zu dienen, wo wir als Christen im Beruf unseren Mitmenschen ein Zeugnis sind, das ist eine ganz wertvolle Sache. Und so sammeln wir uns Schätze im Himmel. Ob wir jetzt in einer Spitzenposition sind oder in einer ganz normalen Position, durch unser Zeugnis im Beruf, durch unser vorbildliches Verhalten, durch das Ausstrahlen der Liebe Gottes, sammeln wir uns Schätze im Himmel. Und wenn wir dann unseren Reichtum, den Gott uns anvertraut hat, nicht einfach nur dafür verwenden, ihn egoistisch für uns zu benutzen, sondern nicht vergessen, Gutes zu tun, dann sammeln wir uns damit Schätze im Himmel. Ja, das ist uns ein Anliegen. Wir wollen ganz Diener Gottes sein, ganz Gott zur Verfügung stehen als seine Diener mit dem, was wir sind, und mit dem, was wir haben. Und dieses sich ganz Gott zur Verfügung stellen, das kann für uns ganz unterschiedliche Sachen bedeuten. Das kann für uns mal bedeuten, dass wir einen größeren Geldbetrag hier oder dort spenden für Gottes Sache. Es kann sein, dass das dann bedeutet, ja, ich kann jetzt nicht mein persönliches Ziel verwirklichen, einfach weil ich jetzt dann eben das Geld anderweitig investiere. Es kann sein, dass Gott uns so führt. Oder es kann sein, dass wir beruflich erfolgreich sind und jetzt beruft uns Gott vielleicht in eine Missionstätigkeit. Und dann kann das bedeuten, dass man eine erfolgreiche Position aufgibt, einfach weil Gott uns so klar geführt hat. Und da wollen wir Gott gehorsam sein. Wir wollen Gott von ganzem Herzen dienen und wir wollen nicht dem Mammon dienen. Und jetzt, wenn wir uns so Gott ganz zur Verfügung stellen, dann kann natürlich bei uns auch die Frage aufkommen, sag mal, was machst du da eigentlich? Bist du eigentlich noch ganz normal, wenn du dich so Gott ganz zur Verfügung stellst und so wenig nach dir selbst schaust? Du kannst ja dabei voll zu kurz kommen. Du kannst dabei voll zu kurz kommen. Wenn du mehr für dich selber schauen würdest und weniger für Gott und sein Reich, ja, da könntest du das Leben viel mehr genießen, hättest mehr im Leben und hättest mehr vom Leben. Jesus sagt uns hier in der Bergpredigt was ganz Interessantes. In Vers 25, da sagt er, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Sorgt euch nicht um euer Leben. Klar, wir hier in der Schweiz, wir haben genug an Essen und an Trinken und Kleidung haben wir auch im Überfluss. Da haben wir genug davon. Darum müssen wir uns tatsächlich nicht sorgen. Diese ganz existenziellen Sorgen, die kennen wir bei uns nicht. Und doch kennen wir Sorgen. Wir kennen Sorgen, vielleicht, wenn man Kinder hat und die in der Schule, ja, wenn man sich da ein bisschen Sorgen macht, kommt's gut, kommt's nicht gut, wie geht es weiter mit der ganzen Bildung in unserem Land, da können wir uns Sorgen machen. Wir können uns Sorgen machen wegen dem Arbeitsplatz oder gesundheitliche Dinge können uns Sorgen machen. Wenn Jesus uns nun hier sagt, sorgt euch nicht um euer Leben, heißt das, dass sich Sorgen machen Sünde ist? Nein, das heißt es nicht unbedingt. Sondern Jesus will uns hier den rechten Umgang mit den Sorgen lehren. Die Sorgen, die kommen ja nicht deshalb in unser Leben hinein, weil wir das als Hobby haben und Sorgen machen, oder? Wahrscheinlich die wenigsten unter uns haben das als Hobby, sich Sorgen zu machen. Die Sorgen, die kommen ganz ungefragt in unser Leben hinein. Die fragen nicht davor, klopfen nicht an die Tür und sagen, darf ich bitte eintreten? Die rennen uns die Tür ein und treten einfach in unser Haus ein und dann macht die Sorge sich breit. Die Sorgen, die sind einfach da in unserem Leben, ob wir es wollen oder nicht. Die Frage ist vielmehr, wie gehen wir dann mit den Sorgen um, wenn sie in unser Leben gekommen sind? Da die verschiedenen Sorgen, die wir haben, die können ja auch sehr schwerwiegend sein, diese Sorgen. Nicht immer, ja, wenn man kein Essen hat, wenn man kein Trinken hat, das sind ganz schwerwiegende Sorgen, aber auch unsere Sorgen, die können sehr schwerwiegend sein. Jesus lehrt uns, wenn die Sorge in unser Leben eingetreten ist, was wir tun sollen. Er sagt, schaut euch die Vögel unter dem Himmel an. Schaut euch die Lilien auf dem Feld an, die Blumen. Die Vögel, sie säen nicht und ernten nicht und Gott versorgt sie doch. Und die Lilien, die Blumen auf dem Feld, schaut dir an. Gott kleidet die schöner, wie Salomo in seinen prächtigen Gewändern gekleidet war. Schaut euch das an, was Gott für ein fürsorgender Gott ist. Und ihr seid sehr viel mehr wert wie irgend so ein Vogel. Also, wenn wir drückende Sorgen in unserem Leben haben, dann ist es gut, wenn wir genau diese Anweisung von Jesus beherzigen. Mal rausgehen und die Vögel betrachten. Klar, jetzt im Winter sieht man vielleicht nicht so viele Vögel, den einen oder anderen sieht man doch und sieht, wie Gott die Vögel sogar im Winter auch versorgt. Oder die Blumen, da müssen wir vielleicht wieder warten, bis es Frühling wird. Wenn wir dir anschauen, was lehrt uns das? So, wo es ums Essen, ums Trinken, ums Ankleiden geht, wenn wir das sehen, da relativiert das zunächst einmal unsere Sorgen. Gell? Wenn wir hinausgehen und wenn wir über dieses Wort von Jesus nachdenken, was macht ihr euch Sorgen ums Essen und Trinken? Und wir müssen uns gar nicht Sorgen machen ums Essen und Trinken. Das sehen wir zunächst einmal, es gibt sehr viel existenziellere Sorgen, wie die Sorgen, die wir haben. Wir kennen verschiedene Sorgen, die sind gar nicht so existenziell. Also eine Sorge, die ich gerade neulich hatte, war die, ich wurde geblitzt auf der Autobahn und ein bisschen zu schnell. Ich habe da ein 80er-Zeichen nicht gesehen und dann war die große Sorge, langt's noch, dass ich den Führerschein behalten darf oder nicht. Und so eine Sorge, die kann einem sehr schwer wiegen und dann trillt's einem ständig da drum. Und ja, wenn wir sehen, es gibt sehr viel existenziellere Sorgen. Kein Essen haben, keine Kleidung haben, da denken wir, können wir sagen, ja, das ist doch gar nicht lebensbedrohlich, da die Sorge, die ich habe. Und unsere Sorgen, die sind nicht lebensbedrohlich. Und das relativiert dann schon einmal die Sorge. Aber noch etwas macht das, wenn wir die Anweisungen von Jesus beherzigen. Nämlich, sie weist unseren Blick auf unseren fürsorgenden Vater im Himmel hin. Der Gott, der sogar für die Vögel sorgt, wie viel mehr wird er uns, die wir seine Kinder sind, nicht im Stich lassen? Wie viel mehr wird er uns nicht im Stich lassen, sondern wie viel mehr wird er sich unser annehmen? Gott, er weiß, was wir benötigen. Und das ist etwas Wunderbares. Wir dürfen unseren fürsorgenden Vater im Himmel vor Augen haben. Und was macht das jetzt mit uns, wenn wir unseren fürsorgenden Vater im Himmel vor Augen haben? Das macht mit uns, dass die Sorge uns nicht lähmen kann. Achten wir mal drauf. Wie sehr können uns die Sorgen lähmen? Ihr kennt es alles, wenn man so eine Sorge hat, da kann diese Sorge, sei es nur die Sorge vom Geblitztwerden aus auf der Autobahn oder irgendeine andere Sorge, wo schwerwiegender ist. So eine Sorge, die kann unsere Gedanken enorm einnehmen und dann kreisen die Gedanken ständig um diese Sorge herum. Und dann ist man gelähmt. Man kann fast nichts anderes denken wie eben diese Sorge. Und man kann fast nichts anderes tun, weil diese Sorge einen so beherrscht. Und das will Gott nicht von unserem Leben. Das ist kein erfülltes Leben, wenn man gelähmt sein Leben fristen muss, weil man von der Sorge beherrscht ist. Und deshalb sagt Jesus, sorgt euch nicht, sondern schaut auf euren fürsorglichen Vater im Himmel. Schaut auf euren fürsorglichen Vater im Himmel. Was ist mit uns, wenn wir uns von Sorgen lähmen lassen? Jesus sagt, wenn ihr euch von den Sorgen lähmen lasst, wenn ihr euch ständig um eure Existenz, irdische Existenz kümmert und das nur in euren Gedanken ist, dann seid ihr eigentlich nicht anders wie die Heiden. Die Heiden, die Gott nicht kennen, die ihr Vertrauen nicht auf den lebendigen Gott gesetzt haben, die eben für sich selber sorgen müssen. Und deshalb ist es ganz wichtig für uns, dass wir uns immer wieder mal wieder diese Frage stellen, wie sieht unser Umgang mit den Sorgen um? Wir kennen Sorgen, aber wie sieht unser Umgang mit diesen Sorgen um? Richten wir unseren Blick auf den fürsorgenden Gott oder lassen wir uns von den Sorgen lähmen? Jesus macht uns hier in diesem Abschnitt deutlich, was auch immer unsere Sorge ist. Wir müssen uns von der Sorge nicht niederdrücken und lähmen lassen, weil wir einen fürsorgenden Vater im Himmel haben. Und gleichzeitig trägt uns Jesus aber auch eine Sorge auf. Also ist interessant. Auf der einen Seite nimmt uns Jesus unsere Sorgenlast, weil er unseren Blick auf den lebendigen Gott richtet. Aber auf der anderen Seite trägt er uns auch eine Sorge auf, eine einzige Sorge. Und von dieser Sorge lesen wir in Vers 33. Da heißt nämlich, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Also das ist die Sorge, die wir haben sollen, nach Gottes Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit trachten. Das soll unsere erste Sorge sein. Und wenn das so ist, wenn das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit unsere Sorge ist, da werden wir erleben, wie Gott auch für uns sorgt. In allem anderen, was wir nötig haben. Ist ein genialer Tausch, oder? Wir haben die Möglichkeit, entweder selber für unser Leben zu sorgen oder den für unser Leben sorgen zu lassen, der allmächtig ist, der allwissend ist und der uns bedingungslos liebt. Diese Wahl haben wir. Und wir wollen doch Gott für unser Leben sorgen lassen, der allmächtig ist, der allwissend ist und der Liebe ist. Und wenn der für unser Leben besorgt ist, dann können wir eigentlich sicher sein, wir können das bestmögliche Leben hier auf der Erde führen, das es überhaupt gibt, nämlich das Leben unter der fürsorgenden Hand Gottes. Dieses Leben ist nicht unbedingt ein Luxusleben, das hat auch seine Herausforderungen und Schwierigkeiten, aber es ist das Bestmögliche, was wir erleben können, weil es das Leben ist unter der fürsorgenden Hand Gottes. Doch diese Verheißung von diesem bestmöglichen Leben, das Gott für uns sorgt, das erleben wir nur dann, wenn wir die Voraussetzung auch erfüllen, nämlich wenn wir nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit zuerst trachten, wenn das bei uns Priorität hat. Und was bedeutet das? Nach Gottes Reich trachten. Das hat zwei Aspekte. Einmal bedeutet das, dass wir die Königsherrschaft von Jesus in unserem Leben suchen. Dass uns das oberste Anliegen ist, dass Jesus als König über mein Leben regieren kann. Sicher, das ist uns allen das wichtigste Anliegen, hoffe ich zumindest. Und weil uns das wichtigste Anliegen ist, ist es gut, wenn wir uns von Zeit zu Zeit die Frage stellen, steht Jesus noch im Zentrum meines Lebens? Und da wollen wir ganz ehrlich uns diese Frage stellen, von Zeit zu Zeit, nicht täglich, das macht uns nur kaputt, sondern von Zeit zu Zeit ist es gut, wenn wir uns Rechenschaft rübergeben, ganz ehrlich die Frage stellen, steht Jesus noch im Zentrum meines Lebens? Oder gibt es Dinge, die mir wichtiger geworden sind? Und wenn das so ist, wenn Dinge uns wichtiger geworden sind, da wollen wir umkehren und Jesus wieder ganz neu Zentrum unseres Lebens sein lassen. Nach Gottes Reich trachten hat aber noch einen anderen Aspekt. Einmal geht es da um die Königsherrschaft von Jesus in unserem Leben. Auf der anderen Seite geht es da auch darum, dass der Bau von der Gemeinde Jesus Zentralanliegen von unserem Leben ist. Weil die Königsherrschaft Gottes, da wissen wir ja, im Vaterunser beten wir, dein Reich komme, das ist die zukünftige Königsherrschaft von Jesus gemeint, aber es gibt ja schon die Königsherrschaft von Jesus jetzt schon hier auf der Erde, einmal bei uns persönlich im Leben, aber auch in der Gemeinschaft all derer, die Jesus als König anerkannt haben. Und das ist die Gemeinde Jesu. Und dass die Gemeinde Jesu gebaut wird, dass sie wachsen kann, innerlich und äußerlich, auch das bedeutet das nach Gottes Reich trachten. Dass das unser Zentralanliegen vom Leben ist. Und wir kennen ja alle die Gemeinde, wir leben in ihr und wissen, die Gemeinde Jesu ist noch unvollkommen. Die ist unvollkommen. Und doch wollen wir das als Kernlebensanliegen haben, den Bau der Gemeinde Jesu. Was bedeutet das, das als Zentralanliegen vom Leben haben? Das bedeutet einmal, dass wir die Gemeinde lieben. Lieben trotz all ihrer Ecken und Kanten und Unvollkommenheiten. Wir wollen die Gemeinde lieben und wollen dann auch durch unser Leben dazu beitragen, dass die Gemeinde Jesu innerlich und äußerlich wachsen kann. Der treue Gemeindebesuch gehört dazu. Wir wollen ganz treu in der Gemeinde dabei sein. Auch im Gebet für unsere Gemeinde wollen wir treu sein. Wir wollen dazu beitragen durch unsere Tatkraft, durch die Mitarbeit, aber auch in den Finanzen. Wir wollen die Gemeinde nicht einfach als Pflichtübung vom Christsein betrachten, sondern Gemeinde, das ist unser zentrales Herzensanliegen. Zuerst nach Gottes Reich trachten. Jesus im Zentrum seines Lebens haben und den Gemeindebau als Zentralanliegen vom Leben haben. Aber dann sagt Jesus als zweites auch, dass wir nach Gottes Gerechtigkeit trachten sollen. Was bedeutet das? Nun, der Begriff Gottes Gerechtigkeit, der ist mehrdeutig. Einmal ist Gottes Gerechtigkeit das, dass Jesus uns bei der Bekehrung und Wiedergeburt seine Gerechtigkeit zurechnet, dass wir vor Gott gerecht gesprochen sind. Also durch den Glauben an Jesus sind wir gerechtfertigt vor Gott. Das ist Gottes Gerechtigkeit, die uns nun gilt. Aber um diese Gerechtigkeit geht es hier nicht, sondern es geht da um einen anderen Aspekt von der Gerechtigkeit Gottes. Nämlich, wenn wir gerechtfertigt sind durch den Glauben an Jesus, da wohnt ja Jesus durch den Heiligen Geist in uns, da verändert er unser Leben. Die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist in unser Leben ausgegossen. Und jetzt muss das auch verändernde Folgen auf unser Leben haben. Wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern wir gehören Gott. Und jetzt ist es uns ein Anliegen, auch durch unsere Taten das zum Ausdruck zu bringen, was vor Gott gut und richtig ist. Das meint Gottes Gerechtigkeit auch, dass wir gerechte Taten an den Tag legen. Es geht nicht mehr uns darum, was für mich gut und richtig ist, dass ich das tue, sondern uns geht es darum, dass wir das tun, was vor Gott gut und richtig ist. Also der Glaube an Jesus muss bei uns verändernde Folgen im Leben haben. Darum geht es. Und das wird ganz konkret, wenn wir anschauen, wie unser Alltag aussieht. Wenn wir Begegnungen mit einem Nachbar haben, mit dem Nächsten in der Familie, am Arbeitsplatz, da suchen wir nicht mehr das, was für uns das Gute und das Richtige ist, sondern wir fragen, was ist das Richtige aus Gottes Augen in dieser Situation? Vielleicht hat man auch eine schwierige Situation, eine schwierige Persönlichkeit am Arbeitsplatz. Und dann fragen wir uns, und was ist aus Gottes Sicht das Gute und das Richtige? Nicht, wie kann ich es möglichst einfach haben, sondern was ist aus Gottes Sicht das Gute oder Richtige? Und auch wenn wir einkaufen gehen, da schauen wir nicht einfach nur auf das, was für uns gut und richtig ist, sondern wir fragen, und was ist für Gott gut und richtig? Oder wenn wir Dinge verkaufen, desgleichen. Wenn wir den Fernseher einschalten, Fernseher schauen ist nicht verboten, es gibt auch ganz gute Sendungen, aber wir fragen uns beim Fernsehschauen, was ist aus Gottes Sicht das Gute und Richtige? Und auch vom Zeitlimit her, was ist da gut und richtig und förderlich? Wenn wir Sport treiben, beim Sport kann man auch wunderbar diese Situation die Bibel fordert uns ja auch auf, das heißt, körperliche Ertüchtigung ist zu wenigem Nütze. Also es ist Nütze, aber nicht zu vielem, aber ist doch auch Nütze. Und wir wollen Sorge haben zu unserem Körper, aber wir wollen es nicht übertreiben. Und wo wir machen, da haben wir vielleicht auch Kollegen oder Kolleginnen, wo wir diese sportlichen Aktivitäten nutzen können zur Beziehungspflege oder auch dann zum Vertrauensaufbau, wo wir dann später dann auch den Glauben weitergeben können. Also wir wollen das, was wir machen, alles unter der Perspektive machen, was ist aus Gottes Perspektive gut und richtig. Nicht stimmt's für mich nicht, sondern stimmt's für Gott. Das meint nach Gottes Gerechtigkeit trachten. Und wenn wir jetzt so das ein bisschen so umfassend anschauen, was das alles umfasst, dann merken wir schnell, ja, es ist bei uns nicht alles so Gold, was glänzt, sondern da gibt's das ein oder andere, wo es braucht, dass wieder eine Priorität, eine Neuordnung stattfindet. Dass wir wieder ganz neu unser Leben nach dem ausrichten, was ist aus Gottes Perspektive gut und richtig. Auch in den kleinen Details unseres Lebens. Und wo wir gemerkt haben, hier da sollte ich etwas ändern. Da wollen wir das auch in die Tat umsetzen. Wir wollen Jesus im Gebet sagen, Herr Jesus, hier habe ich gefehlt. Bitte schenk du mir deine Vergebung. Und ich will wieder ganz neu dir und deinem Willen Priorität in meinem Leben einräumen. Ja, und vor Jesus, sein Reich, seine Gerechtigkeit bei uns zu oberst steht, da können wir unser Leben aus dem vollen Vertrauen heraus leben, dass Jesus uns alles geben wird. Wirklich alles, was wir nötig haben, denn er verspricht uns das so. Er verspricht uns nicht ein Leben im Luxus, aber er verspricht uns etwas Besseres. Er verspricht uns ein Leben aus der göttlichen Fürsorge heraus. Und das ist das beste Leben, das wir überhaupt haben können. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir leben in einer Welt, wo propagiert wird, schau nach dir selber, sorge für dich selber. Mach etwas aus deinem Leben. Und dein Wort lehrt uns etwas völlig anderes. Dein Wort lehrt uns, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wirst du die göttliche Fürsorge in vollem Ausmaß erleben. Und Herr Jesus, hilf du uns, nach deinem Wort zu leben und nicht nach dem, was die Welt uns sagt. Wir wissen, es ist absolut lohnenswert, aber hilf du uns auch, dort umzukehren, wo wir gefehlt haben an dieser Verheißung von dir, wo wir für uns selbst gesorgt haben und nicht auf deine Fürsorge gebaut haben. Danke, dass du uns dabei hilfst und uns gebrauchen möchtest zum Aufbau deiner Gemeinde. Amen.